Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Farges und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Bei mir sitzt heute Florian Meyerhofer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Unbound Coffee Roasters. Hallo Flo, wie geht's dir?
Servus, danke, super. Ich freue mich jetzt auf den Tag mit dir.
Du hast den absoluten Traumjob, den sich jeder Hipster eigentlich heutzutage wünscht. Du bist Kaffeebarista, hast eine eigene Rösterei und heute wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich alles so dahinter steckt. Aber starten möchte ich, wer du eigentlich bist und was machst du eigentlich jetzt ganz genau?
Also ich bin der Flo. Ich bin 1990 geboren, das heißt 30 Jahre alt geworden heuer, letztes Jahr. Und habe Leistungssport gemacht als Jugendlicher. Habe dann studiert, strategisches Management, also eher so in der Business-Richtung gewesen. Und ich habe eigentlich im Studium dann schon gewusst, also zwischen Bachelor und Master war ich auf Weltreise. Und habe eigentlich in der Weltreise dann entschieden, okay, passt, ich will was selber machen, ich will was Eigenes machen, ich will was Cooles machen. Ich will mein eigener Chef sein und habe mich eigentlich seitdem darauf vorbereitet, eine Kaffee-Rösterei zu gründen und oder Kaffeemarke zu gründen. Und habe dann strategisches Management studiert in Innsbruck. Habe eigentlich den Master deswegen gemacht, weil ich gewusst habe, der bringt mir am meisten für die Selbstständigkeit oder für die Unternehmensgründung. Und weil sonst hätte ich, glaube ich, rein aus Interesse wahrscheinlich ein bisschen andere Richtung gemacht, aber das hat mir einfach in dem Moment sinnvoll erschienen. Und das war richtig so. Ich habe im Studium dann auch schon versucht, die Marke aufzubauen, beziehungsweise die Marke zu definieren, erste Lieferanten zu finden. Und habe dann versucht, klein nach dem Studium eigentlich zu starten. Oder haben wir auch so gemacht, ja.
Jetzt haben wir diese Reise natürlich sehr verkürzt dargestellt. Wir müssen nochmal ganz zurück an den Anfang. In deiner Jugend hast du Sport gemacht. Welchen Sport hast du genau gemacht? Und eigentlich muss man ein bisschen verrückt sein, was du da gemacht hast, oder?
Muss man sowieso, wenn man Unternehmen gründen will, glaube ich. Ich war Leichtathlet, habe zuerst 10-Kampf gemacht, habe mich dann spezialisiert auf 400 Meter Hürden. Und ja, habe das schon relativ, ich muss sagen, so viel wie jetzt Arbeit für die Marke habe ich davor trainiert. Und da war das einfach mein Lebensmittelpunkt. Die Schule habe ich so nebenher gemacht. Dementsprechend haben die Noten damals ausgeschaut. Der Sport war einfach das Wichtigste. Da wollte ich erfolgreich werden. Ich wollte einfach das Maximum aus mir, aus meinem Körper herausholen. Und habe das dann gemacht bis zum Heeressportzentrum. Und noch ein bisschen weiter ins Studium rein und habe dann mit 22 habe ich es dann lassen, glaube ich. Ja.
War das ein großer Schritt für dich, dass du es dann lassen hast, so professionell, wie es vorher betrieben hast, oder?
Ja, natürlich. Also man baut seine eigene Identität damit auf. Jeder Mensch sucht sich irgendwo sein Ding, das mit dem er sich, mit dem er seine Persönlichkeit aufbaut. Ich habe immer gesagt, ich habe mir immer vorgestellt, Servus, ich bin der Flo, ich bin Leichtathlet. Das war ich. Und das war, wie gesagt, das war damals mein Leben und habe das so intensiv gemacht und ich war da wirklich extrem professionell. Auch im Training waren wir da, wir haben eine richtig coole Gruppe gehabt. Der Freundeskreis war ganz stark eigentlich in dem Bereich. Und dann, wenn dann die Phase kommt, wo es dann anfängt, man hat eigentlich keine Lust mehr und dieses viele Training und irgendwie man sucht sich dann irgendwann ein bisschen einen anderen Lebensinhalt und kommt dann drauf, hoppala, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich es lassen. Dann kommen Verletzungen dazu und so weiter und das ist natürlich schon eine relativ harte Zeit. Gleichzeitig fällt man dann aus dem Heeressportzentrum raus. Da ändert sich was im Leben, ja. Also eigentlich ändert sich das Leben komplett. Da ändert sich der Fokus, die Art, wie du lebst, wie du deinen Tag planst. War aber in dem Fall wirklich zur richtigen Zeit das genau Richtige.
und auch eine wichtige Schule für das spätere Unternehmertum. Also ich glaube, es hat dich sehr gut darauf vorbereitet, einfach auch vom Mindset her, was dich jetzt als Unternehmer eben erwartet.
Definitiv. Also ich würde sogar sagen, das war, ich könnte es nicht, wenn ich diese Schule nicht gehabt hätte.
Ja.
Diese Phasen, man muss durchbeißen, du kannst eigentlich nicht mehr, du musst weiter, es geht schon irgendwie Vollgas, 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 das lernt man im Training. Also die letzten Disziplinen beim Zehnkampf, beziehungsweise die letzten 50 Meter beim 400-Meter-Lauf, dann noch ins Ziel zu retten und zum Beispiel ein Limit schaffen für die Europameisterschaften, wo man da wie eine Saison 7 Versuche braucht, wo ich es beim 7. Mal dann geschafft habe, wo man eigentlich schon extrem ausgelaugt ist. Und trotzdem muss man es nochmal probieren, weil du hast nur noch eine Chance und dann schafft man das. Und das hat natürlich schon, war schon sehr prägend in der Zeit. Ja. Und ja. Das hilft mir momentan auch sehr stark, auch durch die Krise durchzukommen.
Natürlich. Ja, ein anderer wichtiger Teil in deinem Leben spielt der Genuss. Ich glaube, das hast du von deinem Papa. Erzähl mal, wie hat die denn dein Papa auf Genuss aufmerksam gemacht? Durch welche Schule bist du da bei ihm gegangen?
Also, der Papa war einfach einer, der hat halt gern einfach gute Sachen konsumiert. Der hat gern gutes Fleisch gegessen, der hat, oder tut er immer noch natürlich, trinkt gerne ein gutes Glas Wein. Er hat uns relativ früh schon gezeigt, dass einfach gute Qualität heißt Lebens, also gute Qualität beim Essen heißt Lebensqualität. Wir haben den Unterschied gemerkt, dass man natürlich, wenn man Stress hat, die Familie mit drei Jungs, wenn die Mama dann relativ schnell was kocht, damit was zum Essen gibt, oder wenn dann am Wochenende halt dann einmal schön gekocht wird, oder wenn man mal wohin fährt, wo man halt einfach gutes Essen kriegt, wo man, wenn man in Burgenland, in der Steiermark herumreist und dort gute Glasal Weine trinkt, das ist einfach was Schönes, das ist was, was aus meiner Sicht und auch die vom Papa eigentlich Lebensqualität bedeutet und so sehe ich das heute auch noch, ja.
Und dein Papa ist auch mit in der Firma, kann von dir einfach nicht genug kriegen, steht auch auf der Homepage. Wie ist es jetzt dann dazu gekommen, dass du ein Unternehmen gründest, wo dir dein Papa wahrscheinlich mit auf den Weg gegeben hat, das Kaffee-Business, das ist sehr hart, da brauchst du einfach gar nicht versuchen.
Genau, der Papa war ja, das habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, der war ja im Kaffeehandel tätig, war früher bei Segafredo, hat sich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Marke oder hat dann mehrere Kaffees vertrieben und war halt der klassische Kaffeeverkäufer. Und so bin ich eigentlich zum Kaffee gekommen. Genuss natürlich das eine, aber das andere auch natürlich den reinen Verkauf vom Kaffee, den ich natürlich über die Familie mitgekriegt habe. Und was war die Frage nochmal?
Dein Papa hat dir mit auf den Weg gegeben, dass das Kaffee-Business so hart ist und dass du da einfach gar nicht versuchen brauchst.
Genau. Natürlich war es der klassische Kaffeehandel, der ist natürlich extrem hart. Also man hat extrem große Firmen, die da einfach Millionen, Milliarden Budgets haben. Der Kaffeemarkt ist ja riesig. Wir haben da ein Marktvolumen von einigen Milliarden Euro im Jahr in Österreich bzw. in Europa. Das ist das meist getrunkene Getränk. Und dementsprechend sind natürlich Riesenfirmen auch daran beteiligt und wollen da mitnaschen. Und der Papa als Selbstständiger hat das hat damals gut funktioniert, weil er einen italienischen Kaffee verkauft hat. Und hat dann aber selber auch gemerkt, gegen Ende hin, dass das natürlich immer schwieriger wird. Also die Leute, die Hoteliers, die jüngeren Generationen, die wollen nicht einfach nur mehr einen Kaffee trinken, die wollen einfach schon wissen, was Kaffee ist und woher er kommt. Und die wollen auch ein extrem gutes Know-how an Barista-Fähigkeiten und an Wissen über Kaffee und so weiter. Und nur dann bist du glaubhaft. Und der Papa hat dann natürlich irgendwann gemerkt, okay, so wie er das jetzt gemacht hat, das geht nicht mehr. Das wird immer schwieriger, weil entweder fahren die großen Firmen mit dem Preis rein oder es kommen halt ein paar Jüngere auch mit einem sehr, sehr guten Kaffee, was bei uns eh nur eher weniger der Fall ist. Aber es war einfach natürlich schwierig. Und er hat sich, glaube ich, damals nicht ganz zu 100% vorstellen können, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will ein cooles Kaffeekonzept aufbauen, eine coole Marke, coole Brands mit gewissen Werten dahinter, mit Offenheit, mit Transparenz, mit Nachhaltigkeit und so weiter. Das hat er sich, glaube ich, nicht ganz vorstellen können. Er hat einfach nur gesehen, jetzt macht der Bohr den gleichen Scheiß, den ich jetzt mein Leben lang gemacht habe. Und es wird immer schwieriger und der steigt jetzt nur in den Markt ein. Und das verstehe ich ja vollkommen. Da hat er natürlich am Anfang ein bisschen ja, Angst gehabt, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt ist er immer noch irgendwo dabei. Er ist auf der Website drauf. Das ist nicht, weil er nicht genug kriegen kann von dem Ganzen. Das ist, glaube ich, eher, weil er muss. Weil er einfach noch ein bisschen uns unterstützen muss, weil er einfach noch ein bisschen dabei sein sollte. Auch nach außen hin natürlich der alte Hase im Team. Gehört noch irgendwo dazu, dass der Papa da einfach noch ja, voll dabei ist. Aber ich glaube nicht, dass das machen würde, wenn wir jetzt keine Kaffeemarke hätten. Dann würde er, glaube ich, schon lang irgendwo auf einer Insel sein und nicht mehr Kaffee verkaufen.
Bei deinem Bruder steht dabei, dass er hauptberuflich Bruder ist.
genau.
Ja, also das Team ist sowieso ein relativ cooles bei euch. Ich glaube, es würde jeder gern bei euch arbeiten, wenn ihr noch viele Jobs zu vergeben hättet. Weil es einfach sehr cool ist, was ihr da macht. Vielleicht nehmen wir uns mal mit auf die Weltreise. Ich glaube, das war ein entscheidender Punkt in deinem Leben, wo du viele Sachen eben mitgenommen hast, die was jetzt eben ins Unternehmen einfließen. Wo bist du hingefahren? Was hast du da erlebt? Und was hat dich da so geprägt, dass du jetzt gesagt hast, ich will es genau so machen?
Also gestartet haben wir damals in Südfrankreich, Spanien. Das war ja damals die Hochzeitsreise sogar. Ich habe es richtig gehört. Ich war schon verheiratet. Bin da mit meiner mittlerweile Ex-Frau. Wir verstehen uns gut, also kann ich das schon, glaube ich, sagen. Mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Wir sind dann von Europa nach Costa Rica, dann nach Nicaragua, dann wieder runter Panama, Kolumbien und dann eigentlich ganz Südamerika, also Peru, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und Brasilien. Und in Rio de Janeiro sind wir dann für 2-3 Tage nach Österreich. Einmal kurz heim, einmal Frühstück und dann sind wir weitergeflogen nach Thailand und haben dann einen Monat in Thailand eigentlich auf einer Insel noch ein bisschen genossen. Ja, wie das so war, also ich habe damals den Bachelor relativ schnell, effizient, glaube ich, abgeschlossen. Dann ist natürlich die Frage, Lebensplanung, was macht man so, in welche Richtung geht es? Dann haben wir gesagt, passt, wir gehen eben auf Reisen, wir schauen uns mal an, was es so gibt. Ich war natürlich immer schon ein bisschen in der Szene, Unternehmensgründung, sich selber was aufbauen. Das war natürlich immer was, wo ich mir gedacht habe, das ist was Cooles. Und in der Reise dann habe ich eigentlich gemerkt, da habe ich dann erstens natürlich extrem viel erlebt, extrem coole Sachen erlebt, nicht nur schöne Sachen erlebt. Was man da lernt, ist einfach extreme Weltoffenheit. Man sieht so viele verschiedene Sachen, man sieht extreme Armut, man sieht extreme Unterschiede im Einkommen. Ja, man ist selber eigentlich in Situationen, wo man extrem hilflos ist, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man nicht mehr weiß, wo man halt schlafen soll. Wir waren ja damals auf 4.000, 5.000 Meter Seehöhe unterwegs, wo es kalt war. Am nächsten Tag waren wir wieder auf 0 Meter Seehöhe, also wo es dann extrem heiß war. Es waren so extreme Unterschiede dabei. Man kann auch nicht sagen, welches Land jetzt am coolsten war und was am schönsten war. Wir haben in alle Länder eigentlich irgendwas Wertvolles mitgenommen. Und in gewisse Länder wird natürlich Kaffee angebaut. Und wir haben dann natürlich im Hinterkopf gehabt, okay, die Kaffeefarmen wollen wir uns genauer anschauen. War dort bei den Farmen. Wir haben mit den Farmern geredet. Wir haben versucht, so viel wie möglich über Kaffee zu lernen. Wir haben versucht, bei den Ernten dabei zu sein und einfach zu schauen, wie funktioniert sowas, wie ist es dort auf der Farm. Und haben uns da ein Motorrad gemietet in Kolumbien zum Beispiel. Und sind da durch die Kaffeeberge durchgefahren. Das Coole ist, was man da gesehen hat, ist einfach diese Kaffeefarmen, wenn man da so durchfährt durch diese Kaffeeberge. Es ist wie bei uns in der Steiermark, wenn man durch die Weinberge fährt. Da gibt es immer wieder mal dann ein Haus, wo der Farmer bzw. der Winzer dann lebt. Von dort aus werden verschiedene Felder bestellt und es gibt dann verschiedene Lagen mit verschiedenen Qualitäten. Es gibt gewisse Aufbereitungszentren, Kollaborative, wo der Kaffee dann gesammelt wird, beziehungsweise manche Farmen machen das direkt auf den Farmen und bereiten den Kaffee auf, damit er dann verschickt werden kann. Und das zu sehen ist einfach ganz spannend, weil man einfach gesehen hat, cool, das sind alles kleine Familienbetriebe, die dort einfach hart arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen und da natürlich auch mit sehr viel Liebe und Sorgfalt einfach versuchen, die Qualität hochzuhalten und ihr Produkt da einfach lieben und das, was sie machen, auch lieben und sehr stolz drauf sind. Was man natürlich auch gesehen haben, sind diese Massenproduktionsfarmen, wo sie nur maschinell unterwegs sind, wo es einen reichen Eigentümer gibt, und dann viele, viele arme Hilfsarbeiter. Das gibt es natürlich auch, aber was mich eben beeindruckt hat, ist, dass das Kaffee eben genauso sein kann wie beim Wein, dass einfach viele kleine Familienbetriebe extrem hohe und spezielle Qualität auf die Beine stellen und das durch harte Arbeit. Und da habe ich dann schon gewusst, okay, cool, also das den Leuten in Österreich zu zeigen, das ist nämlich niemandem bewusst, habe ich das Gefühl. Also die Leute in Österreich, habe ich manchmal das Gefühl, wenn die in den Supermarkt gehen, die kaufen sich einen Kaffee und wenn du fragst, woher kommt der? Ja, aus dem Supermarkt. So ein bisschen, wie man so oft aus Amerika hört, die Gerüchte, wenn man fragt, woher kommt die Milch? Aus dem Supermarkt. Die haben noch nie was von einer Kuh gehört. Ist jetzt natürlich Pauschalisierung, aber das kennt doch jeder. Und beim Kaffee ist es ein bisschen so. Viele Leute haben einfach nicht das Bewusstsein, dass Kaffee wirklich angebaut wird. Auf den Farmen in teilweise extrem armen Ländern, teilweise reicheren Ländern. Auf jeden Fall steckt da viel mehr dahinter, als man meint. Und das hat mich sehr beeindruckt beim Reisen eigentlich.
Und was passiert denn jetzt eigentlich auf der Farm alles? Also die Kaffeebohne ist ja eine Frucht, die auf dem Baum wächst. Und wie weit wird er verarbeitet, dass er dann zu dir in die Rösterei nach Wattens kommt? Und was passiert dann noch bei euch?
Also der Kaffeestrauch ist ja eben eine Pflanze, die wird ca. 2 Meter hoch bis zu, ich glaube, 6 Meter, aber sie wird meistens auf 2 Meter gestutzt. Und die Kaffeekirschen, die schauen ehrlich gesagt genau aus wie bei uns Kirschen. Die sind, wenn sie reif sind, rot, manche Sorten sind gelb. Wenn sie nicht reif sind, sind sie grün. Und auf einem Ast hängen da einfach verschiedenste, also relativ viele, müsst ihr mal googeln, da gibt es ganz viele Bilder, wo man das sich sofort vorstellen kann. Aber im Prinzip ist das eine Frucht, die am Strauch wächst. Und man kann die Frucht auch einfach runterpflücken und essen. Die schmeckt ein bisschen süßlich, ich sage immer ein bisschen wie Litschi. Es ist so ein bisschen schleimig. Und den Kaffee, den wir kennen, das ist eigentlich der Kern dieser Kaffeekirsche. Und dieser Kern wird eben, also das läuft so, auf einem Strauch sind immer ein paar reife, ein paar unreife Kirschen. Die Kunst ist, möglichst viele reife Kirschen zu pflücken, beziehungsweise beim Handpflücken werden eben nur die reifen Kirschen gepflückt. Alles andere bleibt am Baum. Diese reifen Kirschen werden dann geschält. Sie werden dann, gibt es verschiedene Aufbereitungsarten, entweder nass oder trocken verarbeitet. Das heißt, diese Schleimschicht, von der ich gesprochen habe, die wird entweder getrocknet und dann runtergeschält oder sie wird im Wasser eingelegt und Bakterien zerfressen sozusagen. Also durch Fermentation wird diese Schleimschicht dann zersetzt. Und am Ende, bei beiden Verarbeitungsmethoden, haben wir dann den Kern dieser Kaffeebohne. Der hat dann noch eine Schale. Diese Schale muss auch noch entfernt werden. Und dann wird das Ganze getrocknet, das ist wirklich möglichst wenig, da gibt es Standardwerte, wie viel Flüssigkeit noch in der Bohne sein darf und dann kann es exportiert werden. Dann ist sie auch relativ lang haltbar, dann wird sie in die bekannten Jutesäcke abgefüllt und kommt dann zu uns nach Wattens, beziehungsweise meistens über Hamburg oder Triest, sind die größten Häfen in Europa und von dort aus zu uns. Was ganz spannend ist, wir haben jetzt einen Kaffee gefunden, aus Brasilien, wo wir jetzt das erste Mal ein bisschen größere Menge abnehmen können und die bedrucken uns die Jutesäcke sogar mit unserem Logo auf der Farm, weil sie wissen, gewisse Abnahmemenge ist eben für Anbahn reserviert sozusagen.
Ja, sehr cool. Und als du dann gegründet hast, hast du ja nicht allein gegründet, sondern auch wieder mit deinem Freund gemeinsam, oder? Mit dem Läusl. Mit dem, den kennst du ja auch schon länger.
Genau, der Läusl, der Alois Mosbauer, den kenne ich schon eben aus unserer Trainingsgruppe. Mit ihm haben wir zusammen trainiert. Auf der Website steht ja, er ist der erste Export aus Bayern, sozusagen, Import aus Bayern. Der Alois ist einer meiner besten Freunde. Wir haben schon relativ früh angefangen, einen Verein, Sportverein zu gründen. Das ist sportaufnahme.at. Gibt es immer noch, läuft noch. Dieser Verein unterstützt Leute, die Sportaufnahmeprüfungen machen auf der Uni. Und da sind wir ganz gut in der Sportszene vernetzt. Der Alois ist Sportstudent oder hat Sportmanagement studiert. Lustigerweise, unser halbes Team hat Sportmanagement studiert, eigentlich jetzt bei Anbahnt. Die guten Leute bei Sportaufnahme haben wir natürlich dann mitgenommen zu Anbahnt. Ja, mit alles funktioniert es einfach, Sachen zu gründen und Sachen aufzubauen. Das haben wir damals schon gesehen bei dem Verein. Und wie gesagt, der läuft eben immer noch ganz gut weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er bei Anbahnt nicht den Vertriebsteil eigentlich übernehmen will. Weil er hat das doch gelernt. Er hat Einzelhandelskaufmann bei Sportcheck gelernt und war dann bei Black Diamond auch im Sales-Bereich und oder Marketing-Sales, glaube ich. Und es hat dann perfekt gepasst, dass er dann zu der Zeit, wo wir gestartet haben, auch bei Anbahn sozusagen mit dabei ist. Und es ist natürlich extrem wichtig, zu zweit zu sein, weil alles alleine zu machen, das ist einfach fast unmöglich. Also du kannst nicht immer an alles denken, du verlierst einfach komplett den Fokus, du brauchst jemanden, mit dem du einfach gewisse Sachen durchplanen kannst, durchdenken kannst, philosophieren kannst, was man machen könnte und so weiter. Und ja, seitdem ist da alles eigentlich dabei. Ja,
ja, sehr cool. Ich hoffe, er hört es dann irgendwann auch einmal, was du so alles Gutes über ihn sagst. Und jetzt wollte ich nochmal auf dieses Trace Back to Farm-Siegel von euch zu sprechen kommen. Ist ja ein firmeneigenes. Oft kennt man ein Fair Trade-Siegel, das heißt dann, das ist was Gutes, was Faires. Wieso habt ihr euch für dieses eigene Siegel entschieden und was bedeutet das für euch?
Ja, danke für diese Frage. Das ist eine Frage, die eigentlich fast jeder fragt. Der Grund, warum wir haben jetzt Bio seit einem halben Jahr. Warum wir das erst seit einem halben Jahr haben, ist, und auch Fair Trade haben wir nicht. Ist ganz einfach. In erster Linie wollten wir einfach extrem gute Kaffees finden von kleinen Farmen, die wir persönlich kennen. Das heißt, wir wissen, wo kommt dieser Kaffee genau her. Wir kennen den Namen von dem Farmer persönlich. Wir wissen wirklich, was ist da drin. Und das war mir in erster Linie viel, viel wichtiger wie jedes Siegel. Bei Fair Trade und Bio, man muss natürlich aufpassen, was man da sagt, aber meiner Meinung nach ist es nicht so transparent, wie es nach außen hin scheint. Man weiß nicht immer genau, wie sind jetzt die Wege, wie das zu uns kommt. Man weiß nicht genau, wo sind die Farmen. Und es wird zwar extern kontrolliert, aber auch da weiß man nicht ganz genau. Also wir reden da immer natürlich von Distanzen. Das sind Länder, die sind extrem weit weg. Was anderes ist, wenn du jetzt ein Biofleisch bei uns in Österreich kaufst, da ist das sicher super kontrolliert. Aber bin mir nicht ganz sicher, wie das einfach in Ländern rund um den Äquator einfach auch kontrolliert werden kann, beziehungsweise dann auch alles so funktioniert, wie es sein sollte. Und was mich immer genervt hat, ist, dass viele Leute einfach nur nach Siegel kaufen. Steht da beim Hofer Bio Fairtrade Kaffee um 5 Euro das Kilo, dann ist das super Qualität, weil sie zwei Siegel drauf haben. Und wenn man sich das ausrechnet einmal, was bei die 5 Euro oder lass es 10 Euro sein pro Kilo, was da im Endeffekt bei der Farm wirklich bleiben kann, das ist einfach so minimal. Das sind einfach dann 10 bis 20% mehr bekommt der Farmer, als er normal beim normalen Massenprodukt bekommen würde. Das heißt, das ist zwar eine Spur besser und es schafft ein gewisses Bewusstsein, aber ich finde, es ist absolut noch nicht genug, einfach nur ein Siegel zu kaufen. Und unsere Einstellung ist da, wir zahlen den Farmen ja, meistens das 3-, 4-, 5-fache, also das Vielfache von Fairtrade-Preisen. Das geht dadurch, weil wir einfach sagen, wir kaufen nach Qualität ein. Also wir kaufen bei den Farmen, die den besten Geschmack bieten können. Und ob die jetzt ein Siegel haben oder nicht, ist bei uns eigentlich jetzt eher zweitrangig, weil wir verkaufen eben die Transparenz und den guten Kaffee und nicht unbedingt das Siegel. Das heißt, wir zahlen eigentlich, wenn es ein sehr guter Kaffee ist, dann zahlen wir teilweise 12, 50, 13, 14 Euro das Kilo nur für den Rohkaffee einkaufen. Und der Farmer kann sich eigentlich so, der weiß genau, okay, durch Qualitätssteigerung kann er in Europa oder in Amerika bei den hochwertigen Röstern einfach einen extrem hohen Preis verlangen. Und die kleinen Röster in Europa, die kämpfen sich um die besten Qualitäten. Also, es hat schon Verkostungen gegeben bei Messen. Wir haben ja da oft Partner, die dann verschiedene Cafés aus Panama haben. Und dann verkosten wir das. Und dann steht vor mir der Kollege aus Bayern und entscheidet sich einfach dann ein paar Sekunden schneller, der Kaffee ist gut, den kauft er jetzt und er zahlt 12 Euro dafür. Und ich koste den dann und denke mir, Scheiße, der war gut. So, wenn ich dann frage, wie viel es noch gibt, dann sagt er, naja, hat gerade der Kollege gekauft. Ist schon weg. Also man muss wirklich ein bisschen kämpfen um extrem gute Kaffees und dementsprechend sieht man auch, je besser die Qualität ist und der Farmer, je mehr er auf Qualität schaut, desto leichter tut er sich, den Kaffee direkt in Europa an Röster zu verkaufen. Und muss den Kaffee dann nicht an den Massenmarkt, an die Börse geben, wo er den vielleicht um Fairtrade verkaufen kann, aber da kriegt er halt dann einfach 20% mehr als, da kriegt er vielleicht 1,20 € dafür, statt 1 Euro. Und wenn er direkt an Röster verkauft oder möglichst direkt, dann kriegt er halt einfach die 3, 4, 5, 6, 7 Euro dafür, je
Ja.
nach Qualität.
Ja, extrem spannend. Ich glaube, das wissen die wenigsten, was da einfach so dahinter steckt. Und was ich ja noch ganz nett finde, ist, ihr sagt ja, ja, ihr könnt da die Farm besuchen, ihr könnt da mitarbeiten, ihr könnt da selber hinreisen, ihr könnt es einfach auch erleben. Und das ist, glaube ich, auch dieses Lebensgefühl, was ihr mit der Marke anbauen und vermitteln wollt, oder?
Genau, also das ist natürlich dieses Unbound, kommt natürlich auch ein bisschen vom Reisen. Also wir wollten natürlich vermitteln, frei zu sein, sich weltoffen zu sein, sich neue Sachen anzuschauen, genauso so Werte, die man mit Reisen eigentlich verbindet. Wir finden, das ist extrem wichtig, um dann auch zu schätzen, was Kaffee wirklich sein kann. Und wenn jemand bereit ist, mal seinen Rucksack zu packen und nach Panama zu fliegen und dort die Farmen anzuschauen, oder nach Brasilien oder sonst wo, dann ist er viel weltoffener und versteht auch, warum jetzt gewisse Cafés einfach gut sind und warum es gut ist, das zu kaufen, und warum gewisse Cafés einfach massenproduziert sind und da einfach die Wertschöpfungskette so komplex ist, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt da passiert. Und da passiert natürlich dann auch viel, viel, ja, Unschönes, muss man sagen. Und genau, das ist natürlich was, wo ich sage, fahrt hin, schaut euch das an. Ich hätte am liebsten nur, keine Ahnung, 10 Millionen Euro Budget, um das nach außen, diese Botschaft nach außen zu tragen und vielleicht gemeinsame Reisen zu machen, Leute einzuladen, gemeinsam die Farmen besuchen. Das sind alles Ideen, die wir später, wenn das Budget dann passt, auch gerne machen würden, dass man einfach den Leuten viel mehr zeigen kann oder die Leute viel näher zu den Farmen holen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee. Um Bewusstsein zu schaffen. Und das ist die Grundlage unserer Marke. Wir wollen eigentlich Bewusstsein schaffen. Wir wollen nicht den allerbesten Kaffee der Welt machen. Da gibt es Röstweltmeister, die beschäftigen sich ihr Leben lang nur mit Rösten oder nur mit dem Aussuchen nach Kaffeebohnen und die kriegen dort ein Kilo und rösten den perfekt. Den Anspruch haben wir gar nicht, den allerbesten Kaffee der Welt zu machen und dann 300 Euro dafür zu verlangen. Wir haben den Anspruch, dass Leute bewusster Kaffee kaufen und einfach viel bewusster wissen, was sie konsumieren und was auch gute Qualität ist.
Also meiner Meinung nach seid ihr der Beste den Kaffee, den ich kenne. Bin natürlich ein bisschen befangen, weil ihr seid Sponsor bei meinem Event und das seit 5 Jahren und da habt ihr mich schon auf den Geschmack gebracht.
Also den besten Kaffee, den du kennst, das ist wahrscheinlich nicht schwierig. Wir sind wahrscheinlich für viele der beste Kaffee, den sie kennen. Aber wer kennt schon die besten Cafés?
Ja.
Das ist die Frage. Also ich kenne Cafés, die können wir uns nicht leisten als Kaffeerösterei zu Rest. Da gibt's nochmal ganz andere Sachen wie beim Wein. Also uns geht es darum, ja, wie gesagt, sehr, sehr gute Cafés zu rösten. Und wir sind dabei, dann schon nicht falsch verstehen, wir sind dabei wahrscheinlich viel, viel besser wie das meiste, was es in der Region gibt, bis auf zwei, drei kleine Röster, die es in Innsbruck und Umgebung gibt. Aber im Grunde sind wir ja schon auf einem extrem hohen Level. Aber da gibt es nochmal ganz was anderes.
Und Kaffeeverkauf ist im Moment ja vielleicht noch schwieriger, weil im Moment gehen die Leute nicht mehr ins Café, gehen nicht mehr ins Gasthaus, sondern trinken jetzt hauptsächlich ihren Kaffee daheim und da trinken sie das, was sie eigentlich schon immer getrunken haben. Oder hat sich das Bewusstsein jetzt auch geändert, weil früher der Kaffee daheim einfach ein anderer war, den man jetzt zu Hause trinkt?
Also das Bewusstsein ändert sich definitiv. Das geht sogar relativ schnell. Wir sehen es ja auch in Hamburg, Berlin, in den Hipster-Städten. Die sind schon ganz andere Cafés gewöhnt, wie bei uns jetzt in Tirol, muss man schon sagen. Also Tirol hat da sicher Aufholbedarf, aber das ändert sich extrem schnell. Das Bewusstsein ändert sich schnell und vor allem die Gewohnheit für guten Kaffee. Wir sehen schon jetzt gerade in der Krise, die Leute kaufen bewusst ein. Kaufen auch wieder heim, wollen sie mal was Gutes haben und beschäftigen sich mehr mit dem Thema. Wir haben jetzt auch neue Siebträger-Kaffeemaschinen im Programm, Eigenmarke, beziehungsweise fangen wir auch mit Rockhead-Maschinen an. Man sieht schon, die Leute kaufen sich extrem hochwertige Kaffeemaschinen für zu Hause und dementsprechend muss der Kaffee dann natürlich auch passen. Und wir merken es auch, dass die Arbeit, die wir machen, aber auch unsere Kollegen, alle, die mit Kaffee viel zu tun haben und andere Kaffeeröstereien, jeder trägt dazu bei, das Bewusstsein zu vergrößern. Und wenn wir den Leuten drei, vier Mal richtig guten Kaffee servieren und verschiedene Sorten zum Probieren geben, du merkst es bei dir vielleicht selber, dann kann man plötzlich nicht mehr ja, irgendeinen billigen Kaffee irgendwo ums Eck trinken, den man sonst immer getrunken hat. Oder ich habe schon SMS oder Nachrichten aus Italien gekriegt, wo mir die Leute schreiben, Scheiße, jetzt können sie, seit sie bei uns waren, den Kaffee in Italien nicht mehr trinken, weil sie dann einfach plötzlich ein anderes Level gewöhnt sind. Und das ist schon cool zu hören und da merkt man schon, da tut sich schon was. Auf jeden Fall.
Aber die Corona-Krise ist auch noch nicht vorbei. Euch hat es wahrscheinlich auch sehr schwer irgendwo getroffen. Wie seid ihr mit der Krise jetzt umgegangen? Was habt ihr da auch überlegt, dass ihr diese Krise meistern könnt?
Da reden wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal. Wer weiß, ob wir sie meistern oder nicht. Wir sind extrem getroffen. Wir haben vor dem ersten Lockdown haben wir 95% des Kaffees in die Gastronomie geliefert. Wir haben einen extremen Umsatzeinbruch gehabt sofort. Wir haben dann einfach gesagt, okay, wir setzen uns jetzt nicht auf die faule Haut. Wir warten nicht, bis alles vorbei ist, sacken die Förderungen ein. Sondern wir haben gesagt, passt. Und jetzt haben wir Zeit, endlich die Sachen zu machen, die wir sonst nicht geschafft haben. Und zwar neuer Online-Shop, neue Prozesse im Unternehmen definieren. Wir waren, glaube ich, zu dritt vor der Krise. Wir sind jetzt 12 Leute. Wir haben das Team extrem vergrößert. Wir haben extremes Know-how aufgebaut in der Firma. Wir haben wirklich versucht, uns weiterzuentwickeln und haben neue Produkte ins Programm aufgenommen. Wir haben jetzt Bio-Cafés. Wir haben jetzt neue Verpackungen, wir haben neue Cafés ins Programm aufgenommen, wir haben es, was sich halt jetzt stark geändert hat, ist der Fokus eher zu dem Endkonsumenten. Das heißt eben, wir haben versucht, das Geld jetzt eher im Online-Shop zu verdienen, beziehungsweise im Einzelhandel. Wir haben jetzt mehr Einzelhandelspartner, wo man den Kaffee auch kaufen kann. Und mit unseren Siebträgermaschinen haben wir jetzt uns drüber retten können, eigentlich, muss man sagen. Also zweite Lockdown ist von dem her sehr, sehr hart, weil wir trotzdem uns eigentlich 50 bis 60% vom Umsatz fehlt, haben wir es geschafft, trotzdem mehr Umsatz als letztes Jahr zu haben, zu der Zeit. Was eigentlich dafür spricht, dass wir extremes Wachstum gerade haben. Also wir verdoppeln den Umsatz jedes Jahr. Das ist eigentlich das Ziel. Und jetzt haben wir halt ein bisschen mehr als letztes Jahr. Wissen aber ganz genau, wenn die Gastro aufsperrt, dann kommen diese 50, 60% Umsatz sofort wieder zurück. Und das ist jetzt gerade diese harte Zeit, weil wir so eigentlich relativ wenig an Förderungen kriegen vom Staat für den Corona-Ausfall, weil die Förderungen ganz stark umsatzbezogen sind. Wir aber eben mehr Umsatz haben wie letztes Jahr. Trotzdem aber mehr Mitarbeiter, höhere Kosten und so weiter. Und das ist jetzt gerade eine extrem harte Zeit, da einfach uns durchzukämpfen. Wir sind leider alle, also leider, aber es macht es nicht leichter, dass wir alle Sportler sind, weil wir jetzt einfach sagen, so, und jetzt erst recht und Flucht nach vorne und Vollgas. Gleichzeitig fehlt aber der Umsatz. Das ist natürlich jetzt gerade extrem hart, da durchzukämpfen. Wir wollen einfach, wenn die Gastronomie aufgeht, auf ganz einem anderen Level sein. Sind wir jetzt auch schon. Und wir wissen, wir machen auch ganz viele neue Kunden. Jede Woche kriegen wir neue Gastronomiekunden dazu, die dann bestellen, wenn es aufgeht. Und das stimmt uns eigentlich sehr, sehr positiv. Aber wie gesagt, also dieses Vollgas nach vorne macht es halt momentan nicht leicht, weil wir so natürlich jetzt immer ganz, ganz knapp am Limit sein und irgendwie versuchen halt einfach da über die Runden zu kommen.
Also ich finde es mega beeindruckend, wie mutig du da jetzt den Schluss gefasst hast, ja jetzt voll nach vorne und noch mehr Wachstum und ja mit Innovationen eigentlich jetzt wieder versuchst, das Ganze voranzutreiben. Und ich habe es auf eurer Website gesehen. Also ich habe noch nie so einen coolen Webshop gesehen, wo ich verschiedene Sachen auswählen kann. Je nach Zubereitungsart kann ich mir jetzt auswählen, welche Bohne wähle ich jetzt aus, will ich einen Espresso-Kocher, habe ich einen Espresso-Kocher daheim, habe ich einen Filterkaffee, Aeropress oder French Press, wie oder Cold Brew oder bereite ihn türkisch zu. Das kann man alles auswählen bei euch auf der Homepage und auch zwischen vielen verschiedenen Sorten. Vielleicht gibt es uns mal kurz Einblick in die Sortenvielfalt, die ihr habt und auch nochmal kurz zurück zu dem Mahlgrad, den man eben für die Zubereitungsmethode braucht.
Genau, also vielleicht zuerst zu dem Thema, der coolste Webshop, das stimmt, wir haben uns da extrem viel andan. Wir haben ab, heute ist Dienstag, ab Donnerstag haben wir nochmal einen neuen Webshop. Wir haben zwar während Corona den Webshop komplett neu aufgebaut, aber wir haben da einige Probleme im System gehabt. Wir haben jetzt die komplette Plattform wechseln müssen nochmal. Vielleicht kennt das jemand, der jetzt schon auf unserer Website war, es hat immer wieder Fehlermeldungen gegeben. Diese Meldungen gibt es ab Donnerstag nicht mehr. Wir sind jetzt auf einer anderen Plattform. Wir sind jetzt noch einmal besser geworden und der wird noch einmal schöner. Müsst ihr euch dann anschauen. Das ist jetzt gerade in der Finalisierung sozusagen. Von den Sorten her war uns ja immer ganz wichtig, den Leuten verschiedene Geschmäcker zu zeigen und verschiedene Aromen. Also wir wollten den Leuten zeigen, dass der Kaffee einfach mehr ist als einfach nur Kaffee. Kaffee ist extrem komplex und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen. Allein von der Herkunft, wo kommt der Kaffee her, wie wird er verarbeitet, wie wird er dann geröstet, da haben wir dann, durch das kriegen wir extrem vielseitige Geschmäcker und Aromen raus. Und unsere ersten Produkte waren ja der Chocken Brew, der Go Nuts und der Fruity Beauty. Das sind drei Mischungen. Auf der einen Seite eher schokoladig, karamellig, nussig, klassisch italienisch. Der Nussige ist so mittendrin, der Go Nuts. Und der Fruity Beauty, unser fruchtiger, ist extrem fruchtiger Kaffee. Das ist eine Mischung aus drei sehr, sehr fruchtigen Sorten aus Panama, Äthiopien und Kenia. Und wir wollen mit diesen drei Kaffees, den haben wir ja auf diese drei Kaffees haben wir auf unsere Eventbikes. Und versuchen so den Leuten vermitteln, hey, schaut, hey, es gibt mehr als nur Kaffee. Es sind drei Sorten, die schon einmal extrem unterschiedlich sind. Gleichzeitig wollen wir so offen sein, weil das hat mich früher immer genervt, dass wenn du in den Supermarkt gehst, du kaufst einen Kaffee, da steht nie drauf, was drin ist, wo kommt jetzt der Kaffee her. Das ist meistens eine Mischung aus 100 verschiedenen Ländern und je nach Börsenpreis wird das zusammengemischt. Und uns war ganz wichtig, dass wir ganz genau angeben, welche Kaffees sind in welchen Mischungen drin. Das heißt, du kannst den Brasilianer, der im Chocken Brew und im Go Nuts drin sind, den kann man dann als Single-Kaffee, als Farm-Kaffee auch kaufen. Das ist der Natty Patty. Du kannst den Mary Blueberry, der ist mittlerweile aus, der ist in Fruity Beauty drin gewesen und den kann man als Single, ist unser Mary Blueberry, wie gesagt, aus Kenia. Dann gibt es in Äthiopien den Peachy Keen, der ist auch in alle drei Sorten eigentlich drin, nur eben mit anderen Röstungen, anderen Mischungsverhältnissen. Und so versuchen wir einfach zu vermitteln, schaut her, es gibt verschiedene Single-Cafés, es gibt die Cuvées, die Blends, sagt man beim Café. Schaut es auch einfach durch, es ist extrem vielseitig. Jetzt seit einem halben Jahr haben wir eben die Bio-Linie auch mit dazu. Da haben wir Cafés, das war ganz schwierig, weil es sehr, sehr schwer ist, Farmen zu finden, die gut sind und die transparent sind, die familiär sind und die auch Bio-Zertifikat haben. Kleine Kaffeefamilien, Kaffeefarmen haben einfach normalerweise nicht die Möglichkeit und nicht das Budget und auch nicht die Lust, ein Biosiegel zu machen. Und wir haben wirklich 3 Jahre gesucht und haben es jetzt geschafft, in Thailand, in Peru und in Äthiopien und jetzt auch in Mexiko, wir kriegen jetzt auch einen neuen Mexikaner, wirklich Familienfarmen zu finden, die wir wirklich persönlich kennen, wo wir sofort hinfahren, wenn die Grenzen wieder aufgehen und die trotzdem das Bio-Zertifikat haben, weil viele Gastronomen und beziehungsweise Private einfach das Bio-Siegel verlangen irgendwo. Und da haben wir natürlich dann auch jetzt wieder verschiedene Ausprägungen, verschiedene Geschmäcker und verschiedene Mischungen. Ja, und dann gibt es noch unsere Alpenröstung, da sind wir jetzt ganz stolz, unsere Alpenröstung ist unsere Gastromischung. Wir haben das ganz klar versucht zu trennen. Der schwarze Beutel ist nicht traced back to farm, nicht zurückverfolgbar bis zu den Farmen. Das ist einfach ein sehr, sehr hochwertiger, italienisch gerösteter Gastro-Kaffee. So, und jetzt haben wir es geschafft, in den letzten 2 Monaten auch diesen Gastro-Kaffee. Wir haben jetzt Kaffeefarmen gefunden, die genau geschmacklich in das Profil reinpassen. Auch preislich ein bisschen günstiger sein, weil es ein bisschen größere Farmen sind. Das heißt, wir haben jetzt auch die Alpenröstung. In 1-2 Monaten ist es dann soweit, ist die zu 100% zurückverfolgbar bis zur Farm. Da sind wir ganz stolz drauf, weil wir das eigentlich als langfristiges Ziel gesetzt haben, dass wir keinen Kaffee haben, der nicht zurückverfolgbar ist. Jetzt ist kein Kaffee bei uns in der Firma zurückverfolgbar, sind alle Kaffees zurückverfolgbar so. Und wir müssen das gar nicht mehr trennen. Und trotzdem können wir bei der Alpenröstung jetzt, beziehungsweise jetzt auch in dieser Linie noch andere Kaffees geben, dem schwarzen Beutel. Das sind ein bisschen günstigere Kaffees, die sind für jedermann leistbar, sind aber trotzdem noch extrem hochwertig und trotzdem zurückverfolgbar bis zur Farm. Genau, das haben wir jetzt echt stolz drauf, dass wir jetzt das geschafft haben. Da ist unser Röstteam Vorreiter gewesen, die haben sich einfach jetzt selber die Farmen eigentlich gesucht und sind selber auf die Reise gegangen, beziehungsweise haben herumtelefoniert, E-Mails geschrieben und Kontakte aufgenommen und jetzt haben sie es geschafft, die Farmen zu finden.
Wir werden später nochmal kurz zum Abschluss von unserem Gespräch auf die verschiedenen Sorten zu sprechen kommen, denn ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Feiern wir mal Premiere im Podcast mit einem kleinen Spiel. Aber ich möchte vorher nochmal darauf zu sprechen kommen, was ist denn jetzt eigentlich so die ganz große Vision von dir, wo soll es in 5 bis 10 Jahren mal hingehen?
Also wir wollen uns verdoppeln jedes Jahr. Das ist eigentlich so das ganz, ganz einfache Rechnung. Wir wollen im deutschsprachigen Raum in den nächsten 4 bis 5 Jahren, dass jeder Bürger weiß, was guter Kaffee ist. Mhm. Und das bedeutet, wenn jemand im Supermarkt einen Billigkaffee einkauft, ist das überhaupt kein Problem. Aber es sollte daneben ein hochwertiger Kaffee stehen und der Kunde sollte wissen, okay, er kann auswählen zwischen guten und schlechten Qualitäten. Und allein dieses Bewusstsein zu schaffen, ist eigentlich unser höchstes Ziel, weil du genau dann wissen wir als Firma, dann gewinnen die kleinen Röstereien und dann gewinnen wir und wir werden den Umsatz extrem steigern. Weil dann einfach die wenigsten oder viele dann einfach so weit sind und sagen, okay, sie geben jetzt einfach ein bisschen mehr Geld aus, weil sie wissen, da gibt es noch was Besseres. Wie gesagt, rein umsatztechnisch wollen wir uns definitiv verdoppeln jedes Jahr. Corona hat uns dann natürlich ein bisschen die Bremsen reingehaut, aber sobald die Gastro offen ist, sind wir da voll im Plan. Und auch was das Team angeht in Wattens, wir haben ja das Büro auch schon vergrößert, wir haben die Räumlichkeiten vergrößert. Wenn es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich in 1-2 Jahren eine zweite größere Rösterei aufmachen müssen. Das heißt, entweder im alten Swarovski-Werk, wo wir jetzt sind, dass wir da eine neue Räumlichkeit dazu nehmen oder irgendwo anders einen Standort haben, wo wir einfach ein bisschen größere Mengen rösten können. Momentan ist hier unsere Schaurösterei in Wattens sehr nett, sehr klein, aber wir platzen einfach aus allen Nähten. Sei es Lager, Rohkaffeelager, Verkostungsraum und Rösterei, das ist eigentlich alles ein kleiner Raum. Wir haben auch einen Kaffeemaschinen-Scharraum daneben. Auch da platzen wir aus allen Nähten. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene Maschinen und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben Maschinen ausgestellt, die man auch probieren kann und so weiter und so fort. Also wir wollen da einfach ein richtig cooles Kaffeekompetenzzentrum aufbauen. Ja.
Sehr cool. Also mir taugt es mega, dir zuzuhören. Und es inspiriert mich voll, weil ich genau raushöre, was die da eben so motiviert, was es heißt, da jeden Tag dran zu bleiben. Und ja, ich glaube, wir kommen jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch. Und ich habe jetzt noch mein kleines Spiel vorbereitet. Du hast ja vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene Sorten, wie zum Beispiel Go-Nuts. Und die haben bei euch immer so einen Slogan mit dabei. Und da will ich jetzt von dir wissen, ob auch du die Slogans von deinen Kaffeemarken kennst. Ich habe ein paar vorbereitet. Du hast ja vorhin schon den Jock and Brew erwähnt. Was ist denn da der Spruch?
Das ist der Espresso für echte Naschkatzen.
Genau. Und der Pachamama?
Pachamama, der ist neu. Das ist unser Bio-Kaffee aus Peru. Ja, genau, die Mutter Erde ist es. Pachamama heißt
Genau.
ja Mutter Erde. Und das ist die nussig-schokoladige Kaffeebohne direkt von Mutter Erde. So.
Genau.
Da müsst ihr euch den Spruch hinten am Etikett durchlesen, der ist lustig. Wie geht der? Wer
Der
hat den
geht.
besten Kaffee? Deine Mutter.
Und dann haben wir Novan, zum Beispiel die Alpenröstung. Was ist da das Logo?
Alpenröstung ist Kaffee für da hinten.
Genau. Und
Das ist die Röstung.
der At Home. Vielleicht darf er raten mal, woher der
At home.
kommt.
At home, Äthiopien. So, aber was ist da der Spruch?
Back to the
Fragst mir
roots.
immer die neuen Cafés.
Ja, sicher. Back to the roots, Kaffeegenuss aus dem Ursprungsland des Kaffees.
Ah ja, das schau her. Sollte wissen.
Also, heute habe nicht nur ich wieder sehr viel gelernt, sondern auch du ein bisschen
Ja,
was.
über die
Und
eigenen Produkte.
genau, und jetzt wollte ich dich noch fragen, ganz spontan, hast du irgendeinen Code für unsere Zuhörer, der aktuell im Webshop gültig ist? Ja, Flo, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben über viele Themenbereiche gesprochen und ich hoffe, es hat unseren Zuhörern Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und danke, dass du vorbeigeschaut hast.
Auf jeden Fall gerne. Was der Input-Code, der jetzt Moment einmal kurz, muss jetzt noch mal kurz sagen, wir haben jetzt sowieso die nächsten Wochen wegen der neuen Webseite einen Code, beziehungsweise keinen Code, sondern generell 20 bis 25% Rabatt auf der Website, haben meine Kollegen gerade gesagt. Das heißt, ihr könnt sowieso mit Rabatt bestellen, wir brauchen gar keinen Code.
Okay, dann vergesst diese Produktplatzierung und ihr könnt es einfach so im Webshop einkaufen. Ja, cool. Ich glaube, wir schneiden einfach gar nichts von dem Podcast und wir strahlen ihn einfach so aus.
Sowieso.
Cool.
Super. Danke, Simon, und danke an alle Zuhörer.